Tyrion. Los, 97! Der Auktionator ließ die Peitsche knallen.
Ein paar Zwerge, bestens ausgebildet zu eurer Unterhaltung.
Der Auktionsblock war dort aufgestellt, wo der breite braune Skahasathan in die Sklavenbucht mündete. Tyrion Lannister schmeckte das Salz in der Luft, das sich mit dem Gestank der Latrinengräben hinter den Sklavenpferchen vermischte. Die Hitze machte ihm nicht so viel aus wie die Feuchtigkeit. Die Luft war drückend, und ihm war, als hätte man ihm eine warme, nasse Decke über Kopf und Schultern gelegt.
»Ein Hund und ein Schwein sind im Los inbegriffen«, verkündete der Auktionator. »Die Zwerge reiten darauf. Erfreut eure Gäste beim nächsten Fest oder benutzt sie für ein Mimenspiel.«
Die Bieter saßen auf hohen Holzbänken und tranken Fruchtsaft. Einigen wurde von Sklaven Luft zugefächelt. Viele trugen die Tokar, dieses eigentümliche Gewand, das beim alten Blut der Sklavenbucht so beliebt und ebenso elegant wie unbequem war. Andere kleideten sich schlichter. Die Männer in Hemd und Kapuzenmantel, die Frauen in bemalte Seide. Huren oder Priesterinnen höchstwahrscheinlich, was man so weit im Osten kaum unterscheiden konnte. Hinter den Bänken stand eine Gruppe Männer aus dem Westen und scherzte und spottete über die Veranstaltung.
»Söldner«, erkannte Tyrion.
Er bemerkte Langschwerter und Dolche und Kampfmesser, Gürtel mit Wurfäxten und Kettenhemden unter den Mänteln. Haare, Bärte und Gesichter kennzeichneten die meisten als Männer aus den freien Städten, aber hier und da gab es auch den einen oder anderen, der aus Westeros hätte sein können.
»Wollen Sie mitbieten? Oder vertreiben Sie sich nur die Zeit?«
»Wer gibt das erste Gebot für die beiden?«
300,
rief eine Matrone aus einem antiken Palankin.
4,
bot ein unglaublich fetter Junkischer von der Sänfte aus, auf der er wie ein Walross lag. In der gelben Seide mit Goldsaum sah er so umfangreich aus wie 4 Illyrios. Tyrion bedauerte die Sklaven, die ihn tragen mussten.
»Wenigstens wird uns diese Aufgabe erspart bleiben. Wie schön ist es doch, ein Zwerg zu sein!«
»Und eins«,
sagte eine alte Frau in veilchenblauer Toka. Der Auktionator warf ihr einen säuerlichen Blick zu, erkannte das Gebot jedoch an. Die versklavten Seeleute von der Sea Lysorikvoran waren jeweils einzeln weiterverkauft worden. Sie waren für Preise zwischen 500 und 900 Silberstücken weggegangen. Erfahrene Seeleute waren ein wertvolles Gut. Keiner von ihnen hatte sich gewehrt, als die Sklavenhändler an Bord der schwer beschädigten Kogge gekommen waren. Für sie war es einfach ein Besitzerwechsel gewesen. Die Mate des Schiffs waren freie Männer gewesen, doch die Witwe vom Hafen hatte ihnen ein Schreiben mitgegeben, in dem sie sich verpflichtete, in einem Fall wie diesem das Lösegeld für sie zu bezahlen. Die drei überlebenden flammenden Finger waren ebenfalls noch nicht verkauft, doch sie waren Eigentum des Herrn des Lichts und konnten sich darauf verlassen, von irgendeinem roten Tempel zurückgekauft zu werden. Die Flammen, die ihnen auf die Gesichter tätowiert waren, waren ihre Versicherung. Tyrion und Hella hatten keine solche Versicherung vorzuweisen.
450,
war das nächste Gebot.
480.
500.
Einige Gebote wurden in Hochvalyrisch abgegeben, andere in der Mischlingssprache von Gies. Manche Käufer gaben nur ein Zeichen mit dem Finger, andere einen Wink mit der Hand oder ihrem bemalten Fächer.
»Ich bin froh, dass Sie uns zusammenlassen«, flüsterte Hella.
Der Sklavenhändler warf ihnen einen bösen Blick zu.
»Ruhe da!«
Tyrion legte Hella eine Hand auf die Schulter. Haarsträhnen, weißblonde und schwarze, klebten ihm an der Stirn, sein zerlumptes Gewand am Rücken. Zum Teil war es Schweiß, zum Teil getrocknetes Blut. Er war nicht so töricht gewesen, gegen die Sklavenhändler zu kämpfen, so wie Jorah Mormont es getan hatte, aber das bedeutete nicht, dass er nicht auch bestraft worden wäre. In seinem Fall hatte er sich die Peitschenhiebe wegen seines losen Mundwerks zugezogen.
800!
Und 50. Und 1.
Wir sind so viel wert wie ein Seemann, überlegte Tyrion, obwohl die Käufer vielleicht hübsche Sau wollten.
Ein gut abgerichtetes Schwein ist schwer zu finden.
Eindeutig boten sie nicht nach Gewicht. Ab 900 Silberstücken kamen die Gebote zögerlicher. Bei 951 von der älteren Dame hörten sie auf. Der Auktionator hatte allerdings eine gute Nase, und nichts würde die Versteigerung so anheizen wie ein Vorgeschmack der Zwerge auf ihre Schau. Also wurden Knirsch und hübsche Sau aufs Podest gebracht. Ohne Sattel und Zügel war es nicht so einfach, aufzusteigen. In dem Augenblick, in dem sich die Sau bewegte, rutschte Tyrion von ihrem Rücken und landete auf dem Allerwertesten, sehr zum Vergnügen der Bieter.
1000!
Rief der unglaublich fette Mann.
»Und 1!«
Wieder die Matrone. Ellas Mund war in einem Lächeln erstarrt.
»Sie ist bestens abgerichtet, um euch zu unterhalten.«
Ihr Vater hatte für einiges gerade zu stehen in der kleinen Hölle, die für Zwerge reserviert war.
1200!
Das Walross in Gelb. Ein Sklave an seiner Seite reichte ihm ein Getränk.
»Zweifellos Zitronensaft.«
Die Art und Weise, wie er die gelben Augen auf den Block gerichtet hatte, weckte Unbehagen in Tyrion.
1300! Und 1!
Die Matrone.
Mein Vater hat immer gesagt, ein Lannister sei 10-mal so viel wert wie ein gewöhnlicher Mensch.
Bei 1600 kam das Bieten erneut ins Stocken, also bat der Sklavenhändler einige der Käufer herauf, um sich die Zwerge genauer anzuschauen.
Das Weibchen ist jung! Versprach er. »Ihr könnt mit den beiden Nachwuchs züchten und die Jungen für gute Münzen verkaufen.«
»Dem fehlt die halbe Nase«,
beschwerte sich die Matrone, nachdem sie nahe genug gekommen war, um sich Tyrion genau anzuschauen. Sie legte das runzlige Gesicht in Falten. Ihre Haut war weiß wie Maden, und in der veilchenblauen Toka sah sie aus wie eine verschimmelte Pflaume.
»Und die Augen passen auch nicht zueinander, ein hässliches Geschöpf.«
»Milady hat den besten Teil von mir noch gar nicht gesehen.«
Tyrion griff sich in den Schritt, damit sie ihn nicht falsch verstehen konnte. Die Alte zischte wütend, und Tyrion bekam erneut die Peitsche zu spüren. Der brennende Hieb warf ihn auf die Knie. Der Geschmack von Blut erfüllte seinen Mund. Er grinste und spuckte aus.
2000!
Rief eine neue Stimme hinten von den Bänken.
»Und was könnte ein Söldner mit einem Zwerg wollen?«
Tyrion zwang sich aufzustehen, um sich den Mann genauer anzuschauen. Der neue Bieter war ein älterer Mann mit weißen Haaren, dennoch groß und kräftig. Er hatte ledrige braune Haut und einen sauber gestutzten graumelierten Bart. Unter dem ausgeblichenen violetten Mantel trug er halb verborgen ein Langschwert und ein paar Dolche.
2500!
Diesmal war es eine weibliche Stimme. Ein Mädchen, klein, dick und mit schwerem Busen, sie war in eine verzierte Rüstung gekleidet. Ihr Brustpanzer aus schwarzem Stahl war mit Gold verziert und zeigte eine aufsteigende Harpie, von deren Klauen Ketten baumelten. Zwei Sklavensoldaten hoben sie auf einem Schild bis auf Schulterhöhe.
3000!
Der braunhäutige Mann drängte sich durch die Menge nach vorn. Seine Söldnerkumpane schoben die Bieter zur Seite, um ihm den Weg freizumachen.
»Ja, kommt näher.«
Tyrion wusste, wie man mit Söldnern umzugehen hatte. Er glaubte nicht einen Moment lang, dass dieser Mann ihn kaufen wollte, um bei einem Fest Frohsinn zu verbreiten.
»Er weiß, wer ich bin. Er will mich zurück nach Westeros bringen und an meine Schwester verkaufen.«
Der Zwerg rieb sich den Mund, um sein Lächeln zu verbergen. Kersai und die 7 Königslande waren eine halbe Welt entfernt. Vieles und noch viel mehr konnte unterwegs passieren.
Bronn habe ich auch auf meine Seite gezogen. Wenn ich nur eine winzige Gelegenheit bekommen würde, könnte mir das bei diesem Söldner ebenfalls gelingen.
Die Matrone und das Mädchen auf dem Schild hörten bei 3000 aufzubieten, nicht aber der fette Mann in Gelb. Er sah sich die Söldner mit seinen gelben Augen abschätzend an, ließ die Zunge über die gelben Zähne schnellen und sagte,
5000 Silberstücke für das Los!«
Der Söldner runzelte die Stirn. zuckte mit den Schultern und wandte sich ab.
»Sieben Höllen!«
Tyrion wollte ganz bestimmt nicht das Eigentum des riesigen Lord Gelbbauch werden. Allein sein Anblick, wie er da in seiner Sänfte hing, ein Berg aus fahlem Fleisch mit gelben Schweinsäuglein und Brüsten, die sich groß wie hübsche Sau durch seine Seidentoka drückten, genügten, um ihm eine Gänsehaut zu bescheren. Und der Geruch, der von ihm ausging, war sogar noch auf dem Block wahrzunehmen.
»Wenn es keine weiteren Gebote gibt!«
7000,
rief Tyrion. Auf den Bänken brach Gelächter aus.
»Der Zwerg will sich selbst kaufen! Ha, ha!«
stellte das Mädchen auf dem Schild fest. Tyrion schenkte ihr ein lüsternes Grinsen.
»Ein kluger Sklave verdient einen klugen Herrn, und ihr seht alle aus wie Narren!«
Das sorgte unter den Bietern für weiteres Gelächter, während der Auktionator eine finstere Miene zog und unentschlossen die Peitsche hielt, während er einzuschätzen versuchte, ob Tyrions Benehmen ihm zum Vorteil gereichte oder nicht.
5000 sind eine Beleidigung, rief Tyrion. Ich tjostiere, ich singe, ich mache lustige Bemerkungen, ich ficke euer Weib und bringe sie zum Schreien, oder das Weib eures Feindes, wenn euch das lieber ist. Wie könnte man ihn mehr beschämen? Ich morde mit der Armbrust, und Männer, die dreimal so groß sind wie ich, zittern und beben, wenn sie mir am Kywassetisch gegenüber sitzen. Ich koche sogar von Zeit zu Zeit. Ich biete 10.000 Silberstücke für mich selbst. Die bin ich wert. Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Mein Vater hat immer gesagt, ich müsse stets meine Schulden begleichen.«
Der Söldner am violetten Mantel drehte sich wieder um. Über die Reihen der Bieter hinweg trafen sich ihre Blicke und der Mann lächelte.
»Ein warmes Lächeln«, dachte der Zwerg. »Freundlich. Aber Götter, diese Augen sind kalt. Vielleicht sollte er uns lieber doch nicht kaufen.«
Das gelbe Ungetüm wand sich auf seiner Sänfte, und auf dem riesigen Kuchengesicht hatte sich Verärgerung breitgemacht. Er murmelte etwas Säuerliches auf Giskari, das Tyrion zwar nicht verstand, doch der Tonfall war deutlich genug.
»Habe ich da ein weiteres Gebot vernommen?«
Der Zwerg neigte den Kopf.
»Ich biete alles Gold von Casterly Rock.«
Er hörte die Peitsche, ehe er sie spürte. Ein dünnes, scharfes Pfeifen. Tyrion ächzte unter dem Hieb, jedoch gelang es ihm diesmal, sich auf den Beinen zu halten. Seine Gedanken schweiften zurück an den Anfang seiner Reise. Als sein größtes Problem in der Entscheidung bestanden hatte, welchen Wein er zu den vormittäglichen Schnecken trinken sollte.
»Das kommt davon, wenn man nach Drachen jagt.«
Plötzlich platzte er vor Lachen und bespuckte dabei die Bieter in der vordersten Reihe mit Speichel und Blut.
»Ihr seid verkauft«,
verkündete der Auktionator. Dann schlug er Tyrion erneut, einfach nur aus Spaß und weil er es konnte. Diesmal ging Tyrion zu Boden. Eine der Wachen riss ihn wieder auf die Beine, eine andere schob Hella mit dem stumpfen Ende des Speers von der Plattform. Die nächste menschliche Ware wurde bereits auf den Block geführt. Ein Mädchen von 15 oder 16 Jahren, das nicht von der Selae Sori Quoran stammte. Tyrion kannte sie nicht.
»Sie ist im gleichen Alter wie Daenerys Targaryen oder jedenfalls nah dran.«
Der Sklavenhändler zog sie rasch nackt aus.
»Wenigstens diese Demütigung ist uns erspart geblieben.«
Tyrion blickte über das junkische Lager hinüber zu den Mauern von Meereen. Diese Tore schienen so nah zu sein. Und wenn das Gerede aus den Sklavenpferchen stimmte, blieb Meereen vorläufig eine freie Stadt. Innerhalb dieser bröckelnden Mauern waren Sklaverei und Menschenhandel weiterhin verboten. Wenn er diese Tore erreichte und in die Stadt gelangte, wäre er wieder ein freier Mann. Aber das war so gut wie unmöglich, solange er nicht Hella im Stich ließ.
Sie würde ihren Hund und das Schwein mitnehmen wollen. »So schlimm wird es schon nicht werden, oder?«
flüsterte Hella.
»Er hat so viel für uns bezahlt. Da wird er doch bestimmt nett sein, oder?«
»Solange wir ihn belustigen.« »Wir sind zu wertvoll, um schlecht behandelt zu werden«,
versicherte er ihr, während ihm das Blut von den letzten beiden Hieben noch über den Rücken rann.
»Sobald unsere Auftritte ihn aber langweilen, und sie werden langweilig werden,
Irgendwann werden sie langweilig.«
Der Aufseher ihres Herrn wartete, um sie in Empfang zu nehmen, mit einem Maultierkarren und zwei Soldaten. Er hatte ein langes, schmales Gesicht, einen mit goldenem Draht umwickelten Kinnbart und sein steifes, rot-schwarzes Haar stand in Form zweier Krallenhände von den Schläfen ab.
»Was für entzückende kleine Geschöpfe haben wir denn da?« sagte er. »Ihr erinnert mich an meine Kinder. Oder ihr würdet mich an sie erinnern, wenn sie nicht längst tot wären. Ich werde gut auf euch aufpassen. Sagt mir eure Namen.«
»Hella«,
sie flüsterte fast, so verängstigt war sie.
»Tyrion aus dem Hause Lannister, rechtmäßiger Lord von Casterly Rock, du erbärmlicher Wurm.
Jollo.«
»Der kühne Jollo. Die kluge Hella. Ihr seid nun das Eigentum des edlen und tapferen Jetzahn zu Quaggatz, eines Gelehrten und Kriegers, der weithin geschätzt wird von den weisen Herren von Yunkai. Ihr dürft euch glücklich schätzen, denn Jetzahn ist ein gütiger und wohlwollender Herr. Stellt euch einfach vor, er wäre euer Vater.«
»Nur zu gern«, dachte Tyrion, aber diesmal biss er sich auf die Zunge. Bald würden sie ohne Zweifel vor ihrem neuen Herrn auftreten müssen, und er konnte keinen weiteren Hieb mehr verkraften.
»Euer Vater liebt seine besonderen Schätze mehr als alles andere, und er wird euch hegen und pflegen«, fuhr der Aufseher fort. »Und mich dürft ihr als die Amme betrachten, die für euch gesorgt hat, als ihr klein wart. Amme, nenn mich all meine Kinder.«
»Los, 99«, rief der Auktionator, »ein Krieger!«
Das Mädchen war schnell verkauft worden und wurde zu ihrem neuen Besitzer geschickt, wobei sie ihre Kleidung vor die kleinen Brüste mit den rosa Spitzen drückte. Zwei Sklavenhändler zerrten Jorah Mormont auf den Block. Der Ritter war nackt, abgesehen von einem Lendenschurz. Sein Rücken war voller offener Wunden von der Peitsche und sein Gesicht war fast bis zur Unkenntlichkeit verschwollen. An Händen und Füßen war er mit Ketten gefesselt.
»Nun erfährt er am eigenen Leib, wie er mich behandelt hat«,
dachte Tyrion, doch er stellte fest, dass ihm das Elend des großen Ritters keine Freude bereitete. Sogar in Ketten sah Mormont noch gefährlich aus. Er wirkte wie eine riesige Bestie mit dicken Armen und mächtigem Nacken. Mit der dichten, dunklen Brustbehaarung sah er eher aus wie ein Tier als wie ein Mensch. Sie hatten ihm zwei blaue Augen verpasst, dunkle Gruben in dem grotesk verschwollenen Gesicht. Auf der einen Wange trug er ein Brandzeichen, die Dämonenmaske. Als die Sklavenjäger die Selai Sori Quoran geentert hatten, war Ser Jorah ihnen mit dem Langschwert entgegengetreten und hatte drei von ihnen getötet, ehe sie ihn überwältigen konnten. Die Schiffsmate hätten ihn am liebsten auf der Stelle umgebracht, aber der Kapitän hatte es verboten. Ein guter Kämpfer war stets eine Menge Silber wert. Daher hatten sie Mormont an ein Ruder gekettet, ihn halbtot geprügelt, hungern lassen und ihm ein Brandzeichen verpasst.
»Dieser hier ist groß und stark«, verkündete der Auktionator. »Ein Bär von einem Mann. In den Kampfarenen wird er eine gute Schau liefern. Wer bietet 300?«
Niemand bot 300. Mormont beachtete das gemischte Publikum nicht. Sein Blick war starr auf die Belagerungslinien gerichtet und auf die ferne Stadt mit ihren uralten Mauern aus vielfarbigen Ziegeln. Tyrion konnte diesen Blick lesen wie ein Buch. So nah und auch so fern. Der arme Kerl war zu spät zurückgekommen. Da Aenerys Targaryen war verheiratet, hatten die Wächter der Pferche ihn lachend verraten. Sie hatte einen Sklavenhändler aus Meereen zu ihrem König erwählt, der ebenso reich wie edel war, und sobald der Frieden unterzeichnet und besiegelt war, würden die Kampfarenen von Meereen wieder eröffnet. Andere Sklaven hatten behauptet, die Wachen würden lügen, denn Daenerys Targaryen würde niemals mit den Sklavenhändlern Frieden schließen. »Mysa«, nannten sie sie. Jemand erklärte ihm, das bedeute »Mutter«. Bald würde die Silberkönigin aus der Stadt herauskommen, die Yunkai zermalmen und ihre Ketten sprengen, flüsterten sie einander zu.
»Und dann backt sie uns allen Zitronenkuchen und küsst uns auf unsere kleinen Wunden und singt Heile, heile Gänschen«, dachte der Zwerg. Er glaubte nicht an Rettung durch irgendwelche Monarchen. Wenn es sein musste,
konnte er sich selbst retten. Die Pilze, die in den Zehenspitzen seiner Stiefel steckten, würden für ihn und Hella reichen. Knirsch und hübsche Sau würden allerdings für sich selbst sorgen müssen. Amme belehrte die neuen Prachtstücke seines Herrn noch immer.
»Tut alles, was man euch sagt, und nicht mehr. Dann lebt ihr wie kleine Prinzen und werdet verwöhnt und geliebt«, versprach er. »Seid ungehorsam? Aber das werdet ihr doch nicht sein, oder? Nicht, meine kleinen Süßen?«
Er bückte sich und kniff Hella an die Wange.
»Daneben 200«, sagte der Auktionator. »Ein großer Kerl wie er ist dreimal so viel wert. Was für eine Leibwache er abgeben wird! Kein Feind wird es mehr wagen, euch zu belästigen.«
»Kommt, meine kleinen Freunde«, sagte Amme, »ich zeige euch euer neues Zuhause. In Yunkai werdet ihr in der goldenen Pyramide von Quaggats wohnen und von Silbertellern essen. Aber hier leben wir bescheiden in den einfachen Zelten der Soldaten.«
»Wer gibt mir 100?« rief der Auktionator.
Darauf kam ein Gebot, wenn auch nur 50 Silberstücke. Der Bieter war ein dünner Mann mit Lederschürze.
»Und eins?«
sagte die Matrone in der veilchenblauen Tokar. Einer der Soldaten hob Hella auf die Ladefläche des Maultierkarrens.
»Wer ist die alte Dame?« fragte ihn der Zwerg.
»Zarina«, antwortete der Mann. »Ihre Kämpfer sind billig. Futter für die Helden. Dein Freund wird bald tot sein.«
»Er war nicht mein Freund.«
Trotzdem erwischte sich Tyrion Lannister dabei, wie er sich zu Amme umdrehte und sagte,
»Ihr dürft ihn ihr nicht überlassen.«
Amme starrte ihn mit zusammengekniffenen Augen an.
»Warum machst du solch ein Theater?«
Tyrion zeigte auf Jorah Mormont.
»Der Kerl ist Teil unserer Schau. Der Bär und die Jungfrau her. Jorah ist der Bär. Hella ist die Jungfrau und ich bin der tapfere Ritter, der sie rettet. Ich tänzle herum und haue ihm in die Eier. Das ist sehr lustig.«
Der Aufseher blinzelte in Richtung Sklavenblock.
»Der?«
Die Gebote für Jorah Mormont hatten 200 Silberstücke erreicht.
»Und eins?«
sagte die Alte in der veilchenblauen Tokka.
»Euer Bär. Ich verstehe.«
Amme huschte durch die Menge hinüber zu dem gelben Riesen auf seiner Sänfte und flüsterte ihm etwas ins Ohr. Sein Herr nickte, wobei das Kinn wabbelte, und hob den Fächer.
300!
Rief er keuchend. Die Alte schnaubte und wandte sich ab.
»Warum habt ihr das getan?« fragte Hella in der gemeinen Zunge. »Eine gute Frage«, dachte Tyrion. »Warum habe ich das getan?« »Deine Schau wurde ein bisschen fad. Jeder Mime braucht einen Tanzbär.«
Sie blickte ihn vorwurfsvoll an, setzte sich hinten auf den Karren und schloss Knirsch in die Arme, als wäre der Hund ihr letzter wahrer Freund auf dieser Welt.
»Vielleicht ist er das sogar.«
Amme kehrte mit Jorah Mormont zurück. Zwei der Sklavensoldaten ihres Herrn warfen ihn hinten auf den Maultierkarren zwischen die Zwerge. Der Ritter wehrte sich nicht.
»Aller Trotz hat ihn verlassen, als er von der Heirat seiner Königin gehört hat«,
wurde Tyrion klar. Ein einziges geflüstertes Wort hatte erreicht, wozu Fäuste und Peitschen und Knüppel nicht fähig gewesen waren. Es hatte ihn gebrochen.
»Ich hätte ihn der Alten überlassen sollen.
Er wird so nützlich sein wie Brustwarzen auf einem Harnisch.«
Amme stieg vorn auf den Karren und nahm die Zügel. Dann ging es durch das Lager der Belagerer zum Anwesen ihres neuen Herrn, dem edlen Jetzan zu Quaggats. Vier Sklavensoldaten marschierten neben ihnen, zwei auf jeder Seite des Karrens. Hella weinte nicht, aber ihre Augen waren traurig und gerötet, und sie starrte unverwandt auf Knirsch.
»Glaubt sie vielleicht, dass alles würde verschwinden, wenn sie nur einfach wegsieht?«
Ser Jorah sah nichts und niemanden an. Er hockte da und brütete in seinen Ketten. Tyrion schaute sich alles und jeden an. Das junkische Lager war nicht ein einziges großes, sondern bestand aus 100 Einzelnen, die dicht an dicht in einem Halbkreis um die Mauern von Meereen errichtet worden waren. Es bildete eine Stadt aus Seide und Zelttuch mit eigenen Straßen und Gassen, Schenken und Huren, guten und schlechten Gegenden. Zwischen der Belagerungslinie und der Bucht waren Zelte wie gelbe Pilze aus dem Boden gesprossen. Manche waren klein und schlicht, kaum mehr als ein Verschlag aus fleckigem altem Tuch, der vor Regen und Sonne schützte. Doch daneben standen riesige Unterkünfte, in denen 100 Mann schlafen konnten, und Pavillons aus Seide, so groß wie Paläste, auf deren Dachstangen Harpien in der Sonne glänzten. In manchen Lagern waren die Zelte ordentlich in konzentrischen Kreisen um eine Feuerstelle herum angeordnet, und Waffen und Rüstung waren im inneren Ring gestapelt, die Pferde außen angepflockt. In anderen herrschte das reinste Chaos. Die trockene, ausgedörrte Ebene von Meren war über Meilen hinweg flach und kahl und baumlos, doch die junkischen Schiffe hatten Balken und Felle aus dem Süden herbeigeschafft und daraus 6 riesige Trieböcke gebaut. Sie waren an 3 Seiten der Stadt aufgestellt, nur an der Flussseite nicht, und mit riesigen Haufen Bruchsteinen und gestapelten Fässern voller Pech und Harz umgeben, die nur auf eine Fackel warteten. Einer der Soldaten bemerkte, wohin Tyrion blickte, und erklärte ihm stolz, dass jeder Triebock einen eigenen Namen hatte: Drachenbrecher, Quarre, Tochter der Harpie, böse Schwester, Geist von Astapor, Mazdans Faust. Die Trieböcke ragten mit ihrer Höhe von 12 Metern hoch über den Zelten auf und waren die größte Landmarke des Lagers.
»Allein ihr Anblick wird die Drachenkönigin in die Knie zwingen«, prahlte er. »Und dort wird sie bleiben und Hitzda den edlen Pimmel lutschen, oder wir zermalmen ihre Mauern.«
Tyrion sah einen Sklaven, der ausgepeitscht wurde, Schlag um Schlag, bis von seinem Rücken nur noch Blut und offene Wunden übrig waren. Eine Kolonne Männer, die mit Eisen aneinander gekettet waren, marschierte vorbei und rasselte bei jedem Schritt. Sie trugen Speere und Kurzschwerter, aber die Ketten verbanden sie Handgelenk an Handgelenk und Knöchel an Knöchel. In der Luft hing der Geruch von gebratenem Fleisch, und er sah, wie ein Mann einen Hund häutete, um ihn in einem Topf zu schmoren. Auch die Toten sah er, und die Sterbenden hörte er. Unter den Rauchwolken, den Ausdünstungen der Pferde und dem scharfen Salzgeruch aus der Bucht lag der Gestank von Blut und Scheiße. »Irgendeine Ruhe«, erkannte er, während er 2 Söldner beobachtete, die die Leiche eines Dritten aus einem der Zelte schleppten. Seine Finger zuckten. Eine Seuche konnte ein ganzes Heer schneller auslöschen als jede Schlacht, hatte er seinen Vater einmal sagen gehört.
»Umso mehr ein Grund zu fliehen, und zwar möglichst bald.«
Eine Viertelmeile weiter fand er einen guten Grund, sich diesen Entschluss noch einmal zu überlegen. Dort hatte sich eine Menschenmenge um 3 Sklaven versammelt, die auf der Flucht erwischt worden waren.
»Ich bin sicher, meine kleinen Schätze werden süß und gehorsam sein«, sagte Amme. »Schaut nur, wie es jenen ergeht, die zu fliehen versuchen.«
Man hatte die Gefangenen an eine Reihe Kreuzbalken gebunden, und 2 Männer mit Schleudern benutzten sie als Zielscheibe.
»Tolosi«, erklärte eine der Wachen. »Sie sind die besten Schleuderer der Welt. Sie benutzen weiche Bleikugeln anstelle von Steinen.«
Tyrion hatte den Sinn von Schleudern nie verstanden, wo Bögen doch eine viel größere Reichweite hatten, aber er hatte auch noch nie Tolosi bei der Arbeit gesehen. Ihre Bleikugeln richteten wesentlich größere Schäden an, als die glatten Steine gewöhnlicher Schleuderer es vermocht hätten. Eine traf das Knie eines der Gefangenen und zerschmetterte es in einer Wolke aus Blut und Knochen, so dass das Schienbein des Mannes nur noch an einigen dunkelroten Sehnen hing.
»Nun, der wird nicht mehr weglaufen«, dachte Tyrion, als der Mann zu schreien begann.
Sein Gebrüll vermischte sich in der Morgenluft mit dem Gelächter der Marketenderinnen und den Flüchen derjenigen, die darauf gewettet hatten, dass der Schleuderer sein Ziel verfehlen würde. Hella wandte sich ab, aber Amme packte sie unter dem Kinn und drehte ihren Kopf zurück.
»Sieh es dir an«, befahl er, »und du auch, Bär!«
Jorah Mormont hob den Kopf und starrte Amme an. Tyrion konnte sehen, wie sich seine Arme anspannten. »Er wird ihn erwürgen, und dann sind wir alle erledigt.« Doch der Ritter schnitt nur eine Grimasse und wandte sich der blutigen Darbietung zu. Im Osten flirrten die riesigen Ziegelmauern von Meereen in der Morgenhitze. Das war die Zuflucht, die diese armen Narren zu erreichen gehofft hatten.
»Wie lange bleibt es wohl noch eine Zuflucht?«
Alle drei Mächtigern Flüchtlinge waren tot, ehe Arme die Zügel wieder aufgenommen hatte. Dann rumpelte der Maultierkarren weiter. Das Lager ihres Herrn befand sich südlich und östlich der Quarre, fast in ihrem Schatten, und breitete sich über mehrere Morgen aus. Das bescheidene Zelt von Jetzan zu Quaggaz erwies sich als ein Palast aus zitronengelber Seide. Vergoldete Harpien steckten auf den Stangen jeder der neun Dachspitzen und glänzten in der Sonne. Kleinere Zelte umringten es von allen Seiten.
»Das sind die Behausungen der Köche, Konkubinen und Krieger, unseres edlen Herrn, sowie einige seiner weniger glücklichen Verwandten«, erklärte Amme ihnen. »Aber euch kleinen Schätzen soll die seltene Ehre zuteil werden, in Jetzans eigenem Pavillon zu schlafen.«
Mormont bedachte er mit einem Stirnrunzeln.
»Du nicht, Bär. Du bist groß und hässlich und wirst draußen angekettet.«
Der Ritter antwortete nicht.
»Zuerst allerdings müssen wir Maß für eure Halsbänder nehmen.«
Die Halsbänder bestanden aus Eisen, das dünn vergoldet war, damit es im Licht glitzerte. In das Metall war Jetzans Name in valyrischen Glyphen eingraviert, und unterhalb der Ohren waren zwei winzige Glöckchen angebracht, damit der Träger bei jedem Schritt ein fröhliches, leises Klingeln erzeugte. Jorah Mormont nahm sein Halsband mit stoischem Schweigen entgegen, aber Hela begann zu weinen, als der Schmied es ihr anlegte.
»Es ist so schwer«,
klagte sie. Tyrion nahm ihre Hand.
»Es ist aus purem Gold«, log er. »In Westeros träumen hochgeborene Damen von einem solchen Halsschmuck.«
»Besser ein Halsband als ein Brandzeichen. Ein Halsband kann man abnehmen.«
Er erinnerte sich an Shae und daran, wie die goldene Kette geglitzert hatte, als sie sich tiefer und tiefer in ihre Kehle gegraben hatte. Dann ließ Amme die Ketten von Ser Jorah an einem Pfahl nahe dem Kochfeuer festmachen, während er die beiden Zwerge in den Pavillon ihres Herrn führte und ihnen zeigte, wo sie schlafen würden, in einer mit Teppich ausgelegten Nische, die durch gelbe Seidenwände vom Rest des Hauptzeltes abgetrennt war. Diesen Raum würden sie mit Jetzans anderen Schätzen teilen. Einem Jungen mit verdrehten, behaarten Ziegenbeinen, einem zweiköpfigen Mädchen aus Mantaris, einer bärtigen Frau und einem gärtenschlanken Geschöpf namens Süßes, das in Mondsteine und myrische Spitze gekleidet war.
»Ihr wollt sicher wissen, ob ich ein Mann oder eine Frau bin«, sagte Süßes, als man sie den Zwergen vorstellte.
Dann hob sie den Rock und zeigte ihnen, was sich darunter befand.
»Ich bin beides, und mich liebt unser Herr am meisten.«
»Eine Groteskenschau«, musste sich Tyrion eingestehen. »Irgendwo hält sich irgendein Gott den Bauch vor Lachen.«
»Wunderbar«,
sagte er zu Süßes, die violettes Haar und veilchenblaue Augen hatte.
»Dabei hatten wir gehofft, endlich einmal selbst die Schönsten zu sein.«
Süßes kicherte, doch Amme fand das nicht lustig.
»Heb dir deine Späße für heute Abend auf, wenn sich unser edler Herr eure Aufführung ansieht. Wenn ihr ihm gefällt, gibt es eine Belohnung. Wenn nicht...«
Er schlug Tyrion ins Gesicht.
»Bei Amme muss man immer auf der Hut sein«, sagte Süßes,
nachdem der Aufseher gegangen war.
»Er ist das einzige echte Ungeheuer hier.«
Die bärtige Frau sprach in einem unverständlichen Dialekt der Giskari, der Ziegenjunge einen kehligen Seemannskauderwelsch, den man die Handelssprache nannte. Das zweiköpfige Mädchen war schwachsinnig. Der eine Kopf war kaum größer als eine Orange und konnte gar nicht sprechen, der andere hatte spitzgefeilte Zähne und knurrte jedes Mal, wenn man ihrem Käfig zu nahe kam. Süßes hingegen sprach vier Sprachen fließend, darunter auch hochvalyrisch.
»Wie ist denn der Herr so?«
fragte Hella besorgt.
»Seine Augen sind gelb und er stinkt«, sagte Süßes. Vor 10 Jahren war er in Sotorios, und seither verfault er von ihnen. Wenn ihr ihn vergessen lasst, dass er langsam stirbt, und sei es auch nur für eine kleine Weile, dann kann er überaus großzügig sein. Verweigert ihm nichts.«
Sie hatten nur den Nachmittag, um zu lernen, wie man sich als Sklave verhielt. Jetzans Leibsklaven füllten eine Wanne mit heißem Wasser, und die Zwerge durften baden. Hella zuerst, dann Tyrion. Hinterher schmierte ein Sklave eine brennende Salbe auf die Striemen, die Tyrion auf dem Rücken hatte, damit sie sich nicht entzündeten, ehe er sie mit einem kühlenden Breiumschlag bedeckte. Hella wurden die Haare geschnitten und Tyrion der Bart gestutzt. Sie bekamen weiche Pantoffeln und frische Kleidung, die schlicht aber sauber war. Gegen Abend kehrte Amme zurück und sagte ihnen, es sei an der Zeit, ihre Mimenrüstung anzulegen. Jetzan würde den Oberbefehlshaber der Junkischen bewirten, den edlen Jokaz Zojunzak, und man erwartete, dass sie ihre Schau vorführten.
»Sollen wir euren Bären losketten?«
»Heute Abend nicht«, sagte Tyrion. »Lasst uns zuerst einen Tjos für unseren Herrn reiten und uns den Bären für eine andere Gelegenheit aufsparen.«
»Wie du meinst. Nachdem ihr eure Kapriolen aufgeführt habt, werdet ihr beim Bedienen und Einschenken helfen. Passt auf, dass ihr die Gäste nicht bekleckert. Das würde euch nicht gut bekommen.«
Ein Jongleur begann mit der Abendunterhaltung. Darauf folgten 3 aufgeweckte Gaukler. Anschließend wurde der Junge mit den Ziegenbeinen hereingeführt und führte einen absurden Tanz auf, während einer von Jokats Sklaven auf einer Knochenflöte spielte. Tyrion war versucht zu fragen, ob er der Regen von Castamere kannte. Während sie auf ihren Auftritt warteten, beobachtete er Jetzan und seine Gäste. Die menschliche Backpflaume auf dem Ehrenplatz war vermutlich der Oberbefehlshaber der Junkischen, der ungefähr so stattlich aussah wie ein wackeliger Hocker. Ein 1000 weitere Herren aus Yunkai umgaben ihn. 2 Söldnerhauptleute waren ebenfalls anwesend, jeder in Begleitung eines 1000 Männer seiner Kompanie. Der eine war ein eleganter Pentosi mit grauem Haar und in einem Seidengewand, über dem er jedoch einen Mantel aus vielen Stofffetzen mit Blutflecken trug. Der andere Hauptmann war der Mann, der versucht hatte, sie am Morgen zu ersteigern, der braunhäutige Bieter mit dem graumelierten Bart.
»Der braune Ben Flum«, erzählte Süßes ihnen, »der Hauptmann der Zweitgeborenen.«
»Ein Westerosi und dazu noch ein Flum. Das wird ja immer besser.«
»Ihr seid die Nächsten«, teilte Amme ihnen mit. »Seid lustig, meine kleinen Lieblinge, sonst werdet ihr euch wünschen, ihr wärt es gewesen.«
Tyrion beherrschte noch lange nicht die Hälfte von Groschens alten Kunststücken, aber er konnte die Sau reiten, sich fallen lassen, wenn er wollte, sich abrollen und sofort wieder auf den Beinen stehen, all das kam gut an. Der Anblick kleiner Menschen, die wie trunken herumlaufen und mit Holzwaffen aufeinander einschlagen, mutete mitten in einer Belagerung am Ufer der Sklavenbucht genauso komisch an wie auf Joffreys Hochzeitsfest in King's Landing.
»Verachtung«, dachte Tyrion, »ist eine Weltsprache.«
Jetzan, ihr Herr, lachte am lautesten und längsten, wann immer einer seiner Zwerge stürzte oder einen Hieb versetzt bekam, und sein ganzer Leib wackelte wie ein Haufen Talg bei einem Erdbeben. Seine Gäste warteten ab, wie Jokaz Zojunzak reagieren würde, ehe sie einfielen. Der Oberbefehlshaber wirkte so schwächlich, dass Tyrion fürchtete, ein guter Lacher könnte ihn umbringen. Als Hella der Helm vom Kopf gerissen wurde und einem säuerlich aussehenden Junkischen mit grün-golden gestreifter Toka in den Schoß fiel, gackerte Jokaz wie ein Huhn. Als besagter Herr in den Helm griff und eine zermatschte dunkelrote Melone herausholte, schnaufte er pfeifend, bis sein Gesicht die Farbe der Frucht angenommen hatte. Er wandte sich an den Gastgeber und flüsterte ihm etwas ins Ohr, woraufhin dieser kicherte und sich die Lippen leckte, doch es schien Tyrion, als ob sich auch ein Hauch Verärgerung in die gelben Augenschlitze mischte. Anschließend zogen sich die Zwerge ihre Holzrüstung und die verschwitzte Unterkleidung aus, um sie gegen die frischen gelben Gewänder zu tauschen, die man ihnen zum Bedienen gegeben hatte. Tyrion bekam eine Karaffe mit violettem Wein, Hella eine mit Wasser. Sie gingen im Zelt herum und füllten Becher und schlichen in ihren Pantoffeln leise über dicke Teppiche. Die Arbeit war anstrengender, als sie aussah. Schon bald bekam Tyrion Krämpfe in den Beinen, und einer der Striemen auf seinem Rücken fing wieder an zu bluten. Das Rot sickerte durch das gelbe Leinen seines Gewands. Tyrion biss die Zähne zusammen und schenkte weiter ein. Die meisten Gäste zollten ihm nicht mehr Aufmerksamkeit als anderen Sklaven. Doch ein Junkischer verkündete betrunken, Jetzahn solle seine beiden Zwerge vögeln lassen, und ein anderer wollte wissen, wie Tyrion seine Nase verloren hatte. »Ich habe sie deiner Frau in die Möse gesteckt, und sie hat sie abgezwickt«, hätte er beinahe geantwortet. Doch in dem Unwetter war er zu der Überzeugung gelangt, doch noch nicht sterben zu wollen, und deshalb antwortete er, »Sie wurde mir als Strafe für eine Unverschämtheit abgeschnitten, Herr.« Dann erinnerte sich ein Gast in einer blauen Toka und Tigeraugen daran, dass Tyrion auf dem Auktionsblock mit seinen Talenten am Kühwassetisch geprahlt hatte. »Wollen wir doch mal sehen, wie gut er ist«, sagte er. Rasch wurden ein Tisch und ein Satz Figuren herbeigeschafft. Und schon kurze Zeit später stieß der rotgesichtige Herr voller Wut den Tisch um und verteilte die Figuren überall auf dem Teppich, während die Junkischen lachten.
»Ihr hättet ihn gewinnen lassen sollen«, flüsterte Heller.
Der braune Ben Pflum stellte den umgestürzten Tisch wieder auf und lächelte.
»Jetzt bin ich an der Reihe, Zwerg. Als ich jünger war, hatten die Zweitgeborenen einen Vertrag mit Volantis. Dort habe ich das Spiel gelernt. Ich bin nur ein Sklave, mein edler Herr entscheidet, wann und gegen wen ich spiele.«
Tyrion wandte sich an Jetzan.
»Herr?«
Dem gelben Herrn schien der Gedanke zu gefallen.
»Welchen Einsatz schlagt ihr vor, Hauptmann?«
»Wenn ich gewinne, überlasst mir diesen Sklaven«, schlug Pflum vor.
»Nein«,
entschied Jetzan zu Quackatz.
»Aber wenn ihr meinen Zwerg besiegen könnt, erhaltet ihr den Preis, den ich für ihn gezahlt habe, in Gold.«
»Abgemacht«, sagte der Söldner.
Die verstreuten Figuren wurden vom Teppich aufgehoben, und die beiden ließen sich zum Spiel nieder. Das erste Spiel gewann Tyrion. Pflum gewann das zweite für den doppelten Einsatz. Als sie die dritte Partie begann, musterte der Zwerg seinen Gegner. Mit seiner braunen Haut, dem kurzgeschorenen grauweißen Bart auf Wangen und Kinn und den 1000 Fältchen um ein paar alte Narben herum sah Pflum durchaus liebenswürdig aus, besonders wenn er lächelte.
»Der treue Gefolgsmann«,
entschied Tyrion.
»Jedermanns Lieblingsonkel, der stets lacht und voller Sprichwörter und Weisheiten für jede Gelegenheit steckt.«
Das alles war Schwindel. Das Lächeln erreichte Plums Augen nie, wo sich Gier hinter einem Schleier aus Vorsicht verbarg.
»Er ist hungrig, aber auf der Hut.«
Der Söldner war beinahe ein so schlechter Spieler wie der junkische Herr, und er spielte eher gleichgültig und hartnäckig als verwegen. Jedes Mal wählte er andere Eröffnungszüge, jedoch immer ähnliche. Zurückhaltende, abwehrende, passive.
»Er spielt nicht, um zu gewinnen«, erkannte Tyrion, »sondern um nicht zu verlieren.«
Dies gelang ihm im zweiten Spiel, als der kleine Mann sich mit einem verunglückten Angriff selbst überlistete. Aber es nutzte ihm nichts im dritten und vierten und auch nicht im fünften Spiel, das ihr letztes wurde. Kurz vor dem Ende der letzten Partie, als Plums Festung in Ruinen lag und sein Drache tot war, Tyrions Elefanten vor ihm standen und seine schweren Pferde hinter ihm kreisten, sah Plum auf, lächelte und sagte,
»Jolo gewinnt schon wieder. Matt in 4 Zügen.«
»3.«
Tyrion tippte auf seinen Drachen.
»Ich hatte Glück. Vielleicht solltet ihr mir nächstes Mal den Kopf reiben, Hauptmann. Dann bleibt vielleicht etwas von meinem Glück an euren Fingern kleben.«
»Ihr würdet trotzdem noch verlieren, aber ihr könntet mir eine bessere Partie liefern.«
Grinsend schob er sich vom Kühwassetisch zurück, nahm seine Karaffe und schenkte weiter Wein aus. Jetzan zu Quaggatz war beträchtlich reicher und der braune Ben Pflum beträchtlich ärmer geworden. Während des dritten Spiels war sein gewaltiger Gebieter betrunken eingeschlafen. Der Kelch war ihm aus den gelben Fingern gerutscht und hatte seinen Inhalt auf dem Teppich verteilt, aber vielleicht würde er sich trotzdem freuen, wenn er erwachte. Als der Oberbefehlshaber Jokats Zojunzak gestützt von zwei stämmigen Sklaven aufbrach, schien dies auch für die anderen Gäste das Zeichen dafür zu sein, dass der Abend zu Ende war. Nachdem sich das Zelt geleert hatte, kehrte Amme zurück und teilte den Dienern mit, sie dürften mit den Resten ihr eigenes Fest veranstalten.
Er ist schnell. Alles muss wieder sauber sein, ehe ihr euch schlafen legt.
Tyrion hockte auf den Knien. Seine Beine taten weh und sein verfluchter Rücken schrie vor Schmerzen, während er versuchte, den Fleck aus dem Stoff zu bürsten, den der Wein des edlen Jetzan auf dem Teppich des edlen Jetzan hinterlassen hatte, als der Aufseher ihn mit dem Ende der Peitsche sanft an die Wange tippte.
»Jolo, das habt ihr gut gemacht, du und deine Frau.«
»Sie ist nicht meine Frau.«
»Daneben deine Hure. Auf die Beine, ihr beiden!«
Tyrion erhob sich wackelig, ein Bein zitterte heftig. Seine Schenkel waren so verkrampft, dass Hela ihn auf die Füße ziehen musste.
»Was haben wir getan?«
»Viel und noch viel mehr«, sagte der Aufseher. »Amma hat gesagt, ihr würdet belohnt werden, wenn ihr eurem Vater gefallt, nicht wahr?« »Obwohl der edle Jetzan den Gedanken verabscheut, sich von seinen kleinen Schätzen zu trennen, wie ihr gesehen habt, hat Jokats Zojunzak ihn davon überzeugt, wie selbstsüchtig es wäre, solch drollige Possenreißer für sich zu behalten. Freut euch! Zur Feier der Unterzeichnung des Friedensvertrags werdet ihr die Ehre haben, in der großen Arena von Daznak euren Tjost aufzuführen. Tausende werden kommen, um euch zu sehen. Zehntausende. Und oh, wie wir lachen werden!«